Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
2015 bist du dann beim SK Rapid als Direktor für Finanzen und Organisationsentwicklung fix angestellt worden. Wie ist es dazu gekommen und wofür warst du konkret verantwortlich?
Also zunächst einmal, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, ich habe 2008 oder was 2009 begonnen, beim SK Rapid eine Controlling-Software zu implementieren. Vielleicht ein witziges Detail am Rande. Das erste Meeting mit Andi Marek war auch sehr einprägsam. Ich bin in sein Büro gekommen und habe gesagt, grüß Gott, Herr Marek, ich bin der Andi. Okay, gut, servus Andi. Was machst du da? Sage ich, ja, wir haben jetzt Rapid hat entschlossen, eine Controlling-Software zu schaffen. Aha, wozu brauche ich das? Naja, da kann man besser planen, wie die Einnahmen sind, die Ausgaben, und das braucht man nicht. Geh um zum Hörtnagel und sag ihm, er kann das ausgeben, was ich einnehme. Das war so mein erster Tag bei Rapid, wo ich immer als externer Berater Controlling-Software installiert habe. Mittlerweile hat auch, oder die ist nach wie vor im Einsatz, und es sind dann weitere Projekte dazu gekommen, sei es jetzt den Geschäftsbericht schreiben, aber vor allem dann das Stadionprojekt, wo ich hinzugezogen wurde, um die ganze finanzielle Auswirkungen der Stadionsanierung, zunächst einmal war es als Stadionsanierung geplant, eben auszurechnen und da einen Businessplan vor allem von den Zahlen her zu rechnen und zu sagen, was kann sich Rapid leisten und was macht Sinn hier. Und im Jahr 2015 oder 2014, kurz nach der Wahl von Michael Kramer als Präsidenten, ist er halt zu mir gekommen und hat gesagt, du Raphael, wir wollen den Verein professionalisieren, wir brauchen einen hauptamtlichen Finanzchef, hast du Interesse? Und mich hat das mal sehr gefreut und geehrt. Auf der anderen Seite hatte ich aber meine Selbstständigkeit und meine Unternehmensberatung ist zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Hatte genug Aufträge, habe auch ein bisschen Zeit gebraucht zum Nachdenken. War dann bei der WM in Brasilien 14 Tage und wie ich zurückgekommen bin, habe ich Michael Kramer angerufen und gesagt, ja, machen wir es. Hintergrund vor allem war natürlich der Stadionneubau, dass hier sehr, sehr viele reizvolle Themen am Tisch waren, die man entwickeln konnte. Und wieso nicht nur Finanzen, sondern auch Organisationsentwicklung. Ursprünglich hat der Michael gemeint, er möchte Finanzen und Organisation haben. Ich habe gesagt, ja, ich hätte auch das Thema Entwicklung dabei, also Lernen und Entwickeln, Benchmarking von anderen Clubs, was tun die, wie kann man den Verein oder den Club weiterentwickeln. Und er hat gesagt, ja, sehr, sehr gut, dann nehmen wir es Finanzen, Organisation und Entwicklung. Nein, machen wir es kürzer, Finanzen und Organisationsentwicklung. Und so ist es entstanden. Mir war auch wichtig, dass die IT dabei ist. Und somit hat man auch das Thema Digitalisierung dann bei mir auch angesiedelt. Und das war sehr, sehr spannend, das Aufgabengebiet, und letztendlich, glaube ich, auch erfolgreich.
Bevor wir dann auf einige spannende Projekte bei Rapid noch näher eingehen wollen, wo siehst du generell die finanziellen Herausforderungen eines Profifußballclubs?
Nun, aus meiner Perspektive heraus würde ich es sehen, als immer dieses Spannungsfeld zwischen den sportlichen Investitionen einerseits und dem Risiko, dem kalkulierbaren Risiko andererseits. Gepaart mit einfach sehr volatilen Erträgen und Aufwendungen und sehr viel Unvorhergesehenes wie Trainerwechsel. Man sollte dann immer ans Limit gehen, ja, man muss aber auch das Limit kennen. Und dann, wenn man so ein, zwei Jahre im Vorhinein planen soll, was ist denn das Limit? Und ich kann mich schon auch noch erinnern an viele Diskussionen mit Sportdirektoren oder sportlich Verantwortlichen, die dann oft gemeint haben, ja, wir müssen jetzt ein bisschen was riskieren, um den nächsten Schritt zu machen, um uns zu verbessern da und dort. Und ich habe dann immer gefragt, ja gut, aber wer trägt denn das Risiko? Was ist, wenn es nicht aufgeht? Und dieses Spannungsfeld, da ein bisschen auch der Spielverderber zu sein, der rational analysiert, der die Risiken immer aufzeigt, das macht es einfach schon auch herausfordernd für jeden Sportclub. Das hat jetzt nichts mit Rapid oder wem auch immer zu tun. Ich glaube, dass sich hier dass die Herausforderung ist, wie viel Risiko nimmt man, um den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen.
Die größere Emotionalität bei Rapid im Vergleich zu anderen Clubs, könnte die dann schon noch ein Faktor sein, die bei Rapid einfach dann auch das Tagesgeschäft anders macht?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das große Clubs und Mitgliederclubs, wie Rapid nun mal einer ist, ja, sicherlich hier viel, viel mehr Druck auch von außen kommt oder da ist, als in anderen Clubs, wo vielleicht das Interesse nicht so groß ist. Und wenn es mal nicht so gut läuft, ist natürlich die Unruhe auch groß, das verstärkt wieder den Druck. Und Fans verlangen hier einfach noch Erfolgen. Und ja, man ist dann schon ein bisschen in einem Kreislauf drinnen. Aber andererseits, wenn man erfolgreich ist, macht es auch vieles einfacher. Denn dann schwimmt man auf einer Euphoriewelle, was sich dann auch in den finanziellen Erlösen immer ausdruckt.
Du hast es angesprochen, 2014 wurde der Stadionbau seitens des SK Rapid finalisiert und präsentiert. Du hast dafür den Businessplan und die Finanzierung erstellt, also für den Bau des Allianzstadions. Daher die Fragen, wie finanziert man so einen Stadionneubau und welche Herausforderungen gab es beim SK Rapid im Speziellen?
Nun, das Stadion hat ja bekanntlicherweise rund 55 Millionen Euro gekostet. 20 Millionen Subventionen waren von der Stadt Wien da, das heißt, es haben 35 Millionen Euro gefehlt. 32 Millionen war schlussendlich der Bankkredit und 3 Millionen war das Crowdinvesting. Hätten wir mit der Crowd diese 3 Millionen nicht aufgestellt, hätte die Bank uns diese 3 Millionen auch noch gegeben. Das Crowdinvesting war ein sehr spannendes Projekt. Bekanntlicherweise ist es, glaube ich, noch bis heute das größte Crowdinvesting-Projekt in Österreich mit 3 Millionen und über 1500 kleinen Investoren. Es war sehr, sehr spannend, aber genauso spannend waren auch die Kreditverhandlungen mit den Banken, die das finanziert haben, weil es ist ein Sonderprojekt, es ist eine Sonderimmobilie, dieses Stadion. Und ich kann mich auch hier noch gut erinnern an die Verhandlungen, an die finalen Verhandlungen. Ich glaube, die haben am Freitag, am Nachmittag um 13 Uhr begonnen und sind bis Samstag 3 Uhr in der Früh gegangen. Das Verhandlungsteam mit Martin Bruckner, damals Finanzreferent, heute Präsident, Nikolaus Rosenauer, Vizepräsident und Jurist, und meiner Person, wir waren das Verhandlungsteam und haben mit Bankenvertretern, wie gesagt, über 12 Stunden verhandelt, ein 80-seitiges Dokument, jetzt ohne Anhang und ohne Beilagen und ohne AGBs, richtig nur spezielle Bestimmungen, über 12 Stunden bis 3 Uhr in der Früh am Samstag. Ich habe dann mit dem Taxi heimfahren müssen, weil es keine Züge mehr gegeben hat. Also das werde ich auch nie vergessen und war ein sehr, sehr spannendes Momentum damals eben.
Harry Gadler, Projektleiter des Allianzstadions, hat in einer vorherigen Episode des Caféhaus Talk den Eröffnungstag als eines seiner absoluten Highlights genannt. Er hat aber auch gesagt, dass vor allem körperlich die Tage davor und danach irrsinnig anstrengend waren. Wie sieht deine persönliche sportliche Bilanz rund um den Eröffnungstag aus?
Ja, ich bin da ganz beim Harry. Es war unglaublich spannend, unglaublich anstrengend. Wir waren alle voll Adrenalin, aber schon die ganze Woche hin. Ich glaube, mich zu erinnern, dass am Montag oder Dienstag in der Woche, wo das Stadion eröffnet werden sollte, kam die Meldung, dass 4-5 LKWs, die noch wichtige Teile hatten, wie die ganze Nummerierung der Sitze, aber auch noch die ganzen Sitze für den Business Club, noch immer nicht unterwegs waren und wir somit massives Zeitproblem hatten und die erst Freitag, samstags eintreffen würden. Samstags ist die Eröffnung. Es war ganz klar, ohne Sitznummern bekommen wir keine behördliche Genehmigung. Das heißt, wir haben begonnen, die Sitze manuell zu nummerieren. Am Freitag selber noch waren die LKWs noch immer nicht da. Ich habe laufend mit der Spedition telefoniert und irgendwann mal war dann Freitagabend die Meldung, ja,
es sind. So, wenn ich nur kurz einhaken darf, ja. Die sind, glaube ich, damals bei der türkischen Grenze hängen geblieben, oder? Die LKWs. Da ja. Gab es doch irgendeine Geschichte mit der Grenze.
Ja, das war dann auch Ja, es war auch an der Grenze, es war dann der Putsch in der Türkei auch.
Stimmt, ja. Genau.
Das war auch mein Öffnungstag. Es war vorher schon eben Probleme. Freitag 19 Uhr die Meldung, sie sind irgendwo zwischen Sofia und Belgrad und sie kommen so zwischen 4 Uhr und 8 Uhr in der Früh an. Es waren natürlich 4 LKWs, was gefehlt haben. Allerdings, sie müssen zuerst noch ins Zolllager fahren, um zu verzollen. Das sperrt erst um 9 Uhr auf. Das heißt, sie können frühestens um 11 Uhr oder um 12 Uhr im Allianzstadion sein. Ich glaube, um 14 Uhr war der Einlass. Da war klar, das schaffen wir nicht. 600 Business-Sitze haben gefehlt und der VIP-Club war ausverkauft. Ich habe da Michael Kramer angerufen, habe ihm die Situation geschildert und gesagt, Michael, was können wir tun? Und er hat gesagt, ich rufe den Vizekanzler Mitterlehner an. Und eine halbe Stunde später hat er mich zurückgerufen, sagt der Spedition, es ist alles geregelt, sie können direkt ins Stadion fahren, die Verzollung wird dort vor Ort oder im Nachhinein geregelt. Und das war dann das grüne Licht, dass dann ab 4 Uhr in der Früh, glaube ich, die LKWs eingetroffen sind. Ich selber war ab 3 Uhr in der Früh, glaube ich, im Stadion und habe geschaut, wann kommen die LKWs und habe natürlich mit den Leuten vor Ort die bei Laune gehalten, aber etwas. Ich kann mich dann erinnern, der Niklas Billi hat, unser Kollege, ist dann auch gekommen und immer mehr stündlich oder halbstündlich sind Leute von oder Mitarbeiter von uns gekommen, um noch zu helfen. Und um 7.30 Uhr hat der Baumarkt aufgesperrt und wir haben gesagt, wir haben jetzt vielleicht genug Leute, allerdings uns fehlt das Werkzeug. Und wir haben dann begonnen, alle Akkubohrmaschinen, die das Bauhaus lagernd hatte, aufzukaufen. Ich glaube, das waren 28 Stück, die wir dann angeschlossen haben. Und wie gesagt, alle ein, zwei Stunden ist dann in den LKW gekommen. Wir haben das schnell ausgeladen und haben dann mit den Akkubohrern noch bis 14 Uhr und bis 10 Minuten vor Einlass noch 600 Business Seats montiert. Also das war schon sehr spannend und für mich war dann der Tag nicht vorbei, weil Zutrittssystem, Ticketing-System, Rapid-Marines, Bezahlungssystem, ganze Gastronomie, funktioniert das nicht? Also ich war ständig auf Achse vom Spiel selber, habe ich, glaube ich, keine 10 Minuten gesehen, war immer rundherum unterwegs, also das war sicherlich extrem herausfordernd, sehr, sehr spannend, aber ich kann mich auch nachher erinnern, ich glaube, wir waren dann alle oder die ganze Belegschaft bis 6 Uhr in der Früh unterwegs und haben die erfolgreiche Eröffnung gefeiert. Und also ich habe es nachher ausgerechnet. Ich glaube, ich habe da innerhalb von Freitag, Samstag bis Sonntag 6 Uhr in der Früh in 50 Stunden nur 4 Stunden Schlaf gehabt. Bin laut meiner App 28 Kilometer zu Fuß gegangen am Eröffnungstag und habe, glaube ich, laut meiner Waage dann 3-4 Kilo an Körpergewicht auch verloren. Also, und wie du vorher gesagt hast, es war ja nicht vorbei. Wir hatten ja noch immer ein paar Teile, die gefehlt haben. Ich erinnere nur an die Stehplätze oder die Wellenbrecher im Block West, die dann eben an der Grenze auch gefangen waren, wegen einem Putsch in der Türkei. Also es wurde am Montag gleich weiterverhandelt. Wie bekommen wir das? Weil es waren dann die ersten Qualifikationsspiele für den UEFA Cup, waren ja da, wo wir umrüsten müssten, auf Sitzplätze und. Also es hat ja auch noch Wochen gedauert, bis das Stadion dann wirklich fertig war.
Das Allianzstadion ist nicht nur von der Architektur her ein Schmuckkästchen, sondern hat auch sonst einiges zu bieten. Für viele Dinge warst auch du federführend verantwortlich. Was sind aus deiner Sicht deine persönlichen Highlights? Also wenn man es auf 2 bis 3 einmal versucht runter zu reduzieren.
Ja, also ich will ja auch das Pre-Opening eine Woche zuvor nennen, wo das erste Mal dann Leute ins Stadion reingekommen sind und die erstes Mal die Türen aufgegangen sind und die Fans sind hereingeströmt und hatten wirklich große Augen und haben sich gefreut über das neue Stadion. Das war mal schon sehr, sehr motivierend und emotional für uns. Das Thema Rapid-Marie, das Thema Stadionbezahlkarte, neues Ticketing-System, neues Zutrittssystem, all diese Sachen, die einfach funktioniert haben von Beginn an, hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht, im positiven Sinne natürlich, denn es waren einfach Situationen, die kann man planen, aber nicht testen. Und okay, der Pre-Opening-Test mit, glaube ich, 4.000 oder 5.000 Leute hat uns geholfen, da haben wir gesehen, es sollte alles funktionieren. Der Massentest war dann die richtige Eröffnung. Wir hatten ja damals schon den Plan, sehr viele Sachen stufenweise aufzubauen. zum Beispiel die Stadionbezahlkarte, dass auch die Abo-Karte als Rapid-Marie verwendet werden kann. Das war von vornherein so geplant. Allerdings, wir haben es erst etwas später eingeführt, um einfach die Komplexität anfangs für die ganzen Leute zu reduzieren. Überhaupt das Thema Stadionbezahlkarte war ja völlig neu.
Raphael, da möchte ich kurz einhaken zum Cashless-Payment-System Rapid-Marie, der Stadionbezahlkarte. Hätte da nämlich noch eine tiefergehende Frage. Mhm. Und für unsere Hörer in Deutschland und der Schweiz vielleicht zur Erklärung: Marie ist das Wort in Wien oder in Österreich für Geld. Die Stadionbezahlkarte ist ja jetzt mittlerweile in vielen Stadien ein Thema und bereits umgesetzt. Dennoch ist das Bezahlsystem bei Fans nicht immer beliebt. Wo siehst du eigentlich die Vorteile für Fans in so einer Stadionbezahlkarte, aber vor allem auch für den Verein?
Naja, wieso ist es nicht beliebt? Wir haben uns auch damals zu dem Thema ausgetauscht, natürlich mit den Kollegen aus Deutschland, dass es in Österreich ja kaum Erfahrungswerte gibt. Und wir haben festgestellt, die Kritikpunkte waren klar. Es gibt irgendwelche Gebühren, dann muss da wieder nach ein, zwei Jahren verfällt das Guthaben, wenn man es nicht benutzt. Somit bereichern sich die Vereine unrechtmäßig, der Fan wird ausgenutzt und so weiter. Und wir haben diese Bedenken sehr ernst genommen und von Haus aus gesagt, wir machen ein absolut faires System, denn wir wollen da nicht irgendwo was verdienen, dass Karten verloren werden und vielleicht erst nach einem Jahr wiedergefunden werden oder irgendwelche Gebühren machen. Uns geht es einfach um die Geschwindigkeit im Stadion. Beim Bezahlvorgang im Stadion am Kiosk ist das Wechseln vom Bargeld dauert sehr lange. Ich glaube, wir wissen es vom Rewe-Konzern, dass an der Kasse und am Supermarkt das Wechselgeld, also dieser Prozess, Geld hingeben, Geld zurückgeben, über 20 Sekunden dauert. Mit der Cashless Payment Funktion, also mit der Bezahlkarte, haben wir das auf 3 Sekunden reduziert. Das heißt, man hat über 20 Sekunden Zeitgewinn. Und bei 20.000 Bezahlvorgängen pro Spiel in der Gastronomie hat man einen enormen Zeitgewinn. Das reduziert die Schlangen am Kiosk und das freut am Ende jeden Fan, wenn er schnell bedient wird, weil keiner steht gern lang in der Schlange. Und diese Vorteile konnten wir herausstreichen, gut kommunizieren und die Bedenken hinsichtlich Gebühren und komplett beseitigen. Und deswegen ist, glaube ich, die Rapid-Marie so ein Erfolg auch geworden.
Du hast vorhin von Planbarkeit im Stadionbau oder während des Stadionbaus gesprochen, aber manche Dinge kann man halt nicht testen. Jetzt wirklich abzielend auf finanzielle Herausforderungen. Ist so ein Stadionbau halbwegs finanziell planbar? Weil im Fall von Rapid hat ja das, glaube ich, sehr gut geklappt. Also die Kostenschätzung war irgendwo bei 55 Millionen. Ich glaube, man ist dann nur ganz knapp drüber gewesen. Oder hat es während der Bauphase auch Überraschungsmomente durchaus in negativer Sicht gegeben?
Nein, bei Rapid war es wirklich so. Wir haben unser Budget gehabt, wir haben das komplett eingehalten. Und diese 1 Million, die wir mehr ausgegeben haben, haben wir bewusst mehr ausgegeben. Für diverse Innovationsthemen wie eben das Stadion-WLAN. Wir konnten uns das aber auch leisten, weil wir eben in der Saison auch Europa League gespielt haben. Somit war das eine bewusste Kostenüberschreitung und Investitionen, die wir in Kauf genommen haben. Und eines möchte ich hier nochmal betonen: Das Allianz-Stadion, so wie es jetzt dasteht, mit den Kosten ist eine absolute Benchmark in Europa für mittelgroße Stadien, die in den letzten 10 Jahren gebaut wurden. Und da gibt es viele Besucher, die uns fragen oder die Rapid fragen, wie habt ihr das geschafft, wie habt ihr das gemacht, denn es ist wirklich fantastisch, zu welchem Preis ihr hier dieses Stadion errichtet habt und auch welche Qualität das Stadion bietet.
Ein Bauprojekt dieser Größe in der geplanten Zeit und vor allem im geplanten Budget umzusetzen, Respekt. Was aber falsch berechnet wurde im nationalen Bewerb sollte, und das vor allem durch das neue Stadion getrieben, zumindest eine schwarze Null bei Rapid erwirtschaftet werden. Heute wissen wir, der nationale Bewerb ergibt beim SK Rapid ein sattes Minus. Warum hat man sich da dermaßen verkalkuliert?
Nun, es haben sich die Vorzeichen und Parameter geändert. zu dem Zeitpunkt, wo wir das Stadion bekannt gegeben haben und auch die Zielsetzung, die schwarze Null, veröffentlicht haben, war eine andere Ausgangssituation. Der Rapid hatte damals, ich glaube, ein negatives Eigenkapital von 1-2 Millionen Euro und somit waren keine Reserven da. Wie man dann in das Stadion eingezogen ist, hat man einmal den Businessplan übererreicht, das heißt die Umsätze, die geplant wurden, wurden übererreicht. Gleichzeitig hat man mit den Erfolgen in der Europa League statt einem negativen Eigenkapital auf einmal ein positives Eigenkapital von rund 10 Millionen erwirtschaftet und somit konnte man auch ein gewisses Risiko nehmen. Das zum einen. Zum anderen hat sich auch der Transfermarkt immer weiter entwickelt und die Transfererlöse waren jetzt nicht mehr ein Produkt, was hin und wieder passiert ist, sondern kamen immer öfters. Und man hat einfach dann überlegen müssen, was macht man? Macht man jetzt vielleicht eine defensivere Planung und verlängert den einen oder anderen Spieler nicht und verzichtet somit auf potenzielle Transfererlöse? Oder nimmt man ein kalkuliertes Risiko, wo man sagt, ja, man verlängert es, kann Transfererlöse erzielen? Das geht natürlich dann zugunsten des nationalen Bewerbers, da ja die Personalkosten dort verbucht werden. Aber es eröffnet Chancen im Transfergeschäft, die Rapid immer sehr, sehr gut genutzt hat. Und man konnte einfach dieses Risiko auch eingehen und somit war es ein kalkuliertes Risiko, das aus meiner Sicht auch vertretbar war.
Zur Digitalisierung, auch die hast du beim SC Rapid verantwortet und das können der Lorenz und ich bestätigen, sehr stark vorangetrieben. Wir haben zum Beispiel in der Projektgruppe Digitalisierung gemeinsam sehr viele coole Projekte mit dir umsetzen dürfen. Und Digitalisierung wird sicher auch bei Sport- und Fußballvereinen immer wichtiger. Wo siehst du den Fußball in puncto Digitalisierung im Allgemeinen und den SC Rapid im Speziellen? Also wie weit fortgeschritten ist Digitalisierung beim SC Rapid und im Fußball?
Beim SC Rapid glaube ich, dass man jetzt ein sehr, sehr gutes Niveau erreicht hat. Vor allem, wenn man bedenkt, dass 2015, wie ich begonnen habe, hat es bei Rapid keinen Mitarbeiter in der IT gegeben. Es war eben alles ausgelagert auf viele verschiedene Dienstleister. Es waren unterschiedliche Systeme, die nicht miteinander verbunden waren. Das hat einfach zu sehr vielen Kosten- und Ressourcenverlusten geführt. Und die Zusammenführung dieser Systeme mit dem Kompetenzaufbau, mit der Hereinnahme eigener Mitarbeiter in diesem Bereich, glaube ich, konnte man sehr, sehr viele Ressourcen einmal besser nutzen, Kosten einsparen. Aber man hat auch die Grundlage geschaffen, dass man mit den Fans und mit der Community viel besser agieren kann. Gerade bei Rapid als größter Club Österreichs mit einer Fanbase von 900.000 Personen ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier den Kundenkontakt eben in den eigenen Händen hält, wie schon zuvor erwähnt. Und um was geht es? Es geht doch darum, dass ich diese Fanbase aktiviere, dass ich die versorgen kann, dass ich hier es schaffe, dass sie möglichst rasch ein Ticket kaufen können. Es will sich heute keiner mehr anstellen, dass er ein Ticket kauft. Heute hat 99, oder fast jeder ein Smartphone mit einer App für Rapid oben am Handy und da will ich einfach mit wenigen Klicks sofort mein Ticket haben. Ich will ähnlich wie bei Amazon, sofort etwas bestellen können und in kürzester Zeit bei mir zu Hause haben. Diese Verfügbarkeit ist, glaube ich, ein richtiger Schlüssel. Und nachdem ja Fußballclubs eine gewisse Reichweite zum Glück haben und eine Fanbase haben, ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier in diesem Bereich eine Strategie hat, eine durchdachte Strategie hat, um einfach die Fanbase bestmöglich servicieren zu können.
Du hast bei Rapid auch die Internationalisierung vorangetrieben. Geholfen hat dir dabei sicher deine Tätigkeit als Boardmember bei der European Club Association, kurz ICA, die du ab 2018 ausüben durftest. Zu ICA kommen wir dann aber später ohnehin noch. Was mich bei der Internationalisierung interessieren würde, ist es für jeden europäischen Fußballclub sinnvoll, eine Internationalisierung anzustreben, oder gibt es da schon Unterschiede zwischen mittelgroßen Fußballvereinen, wie es der SK Rapid ist, und den ganz großen wie Real Madrid, Bayern München, Manchester United?
Da gibt es ganz klar Unterschiede. Die von dir genannten Fußballclubs sind einfach Global Brands, und nicht jeder Club wird sich global aufstellen können. Allerdings sind einfach andere Schwerpunkte. Uns bei Rapid, glaube ich, hat diese Internationalisierung sehr viel geholfen in Bezug auf Know-how-Austausch. Sei es jetzt beim Stadionbau, sei es jetzt bei der Digitalisierung und in vielen anderen Bereichen. Und wenn man sich mit anderen Clubs trifft, austauschen kann, dann lernt man. Und wenn man lernt, dann vermeidet man Fehler. Und wenn man weniger Fehler macht, ist man dann effizienter und vermeidet sinnlose Kosten. Und das ist einmal sehr, sehr gut, und somit würde ich mal sagen, ein sinnvoller Aspekt ist einfach, dass man Kosten reduziert durch Fehlervermeidung, wenn man international sich austauschen kann. Der zweite Punkt ist natürlich durchaus, und das wird immer wichtiger, Kooperation in fußballpolitischen Fragen. Wir kommen ja später noch dazu, hast du gemeint, aber schon vorweg, zum Beispiel die Themen Alkoholverbot im Stadion. Hier habe ich schon auch mit anderen Clubs geredet, macht das bei euch Sinn? Wie seht ihr das? Und jeder hat gesagt, nein, das ist völlig sinnlos, wenn man ein Stadion hat, was mitten in der Stadt ist, dass man im Stadion Alkoholverbot hat bei internationalen Spielen. Dann hat man das mit der UEFA diskutiert und hat man nicht alleine diskutiert, sondern in der Gruppe dann diskutiert, und ich glaube dann 2018 wurde dann das Alkoholverbot in den Stadien aufgehoben. Weil man einfach sich untereinander vernetzt hat und gesagt hat, hey, machen wir noch Druck in der Frage, da gibt es ja wirklich kein sinnvolles Argument. Und somit kann natürlich diese Internationalisierung auch Sinn machen bei diesen fußballpolitischen Dingen, dass man hier einfach dann Dinge auch umsetzen kann, gemeinsam mit anderen. Auch das Erkennen von Trends ist ein Thema, zum Beispiel E-Sports. Da haben wir uns bei Rapid natürlich auch mit den Clubs ausgetauscht, die schon Erfahrungen in diesem Bereich haben. Und die gab es nun mal vorwiegend im Ausland, und ich glaube, das war für alle einfach sehr, sehr wertvoll, wie man denn eine E-Sports-Einheit aufbaut, auf was man da achten muss und, und. Also dieser Know-how-Austausch, das Erkennen von Trends und das Vermeiden von Fehlern ist sicherlich sehr, sehr wichtig, wenn man über Internationalisierung redet, und weniger jetzt da weltweit Umsatzerlöse zu generieren, denn dazu ist man einfach keine Global Brand.
Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.